ARD Sounds.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hallo!
Weiter, weiter.
Kim und Klaus, genau. Ach, schönen Dank. Dankeschön.
Herzlich schön, dass
willkommen.
Sie da sind.
Ja. Ich habe gerade gehört, der schönste Politiker, da kamen noch zwei Damen, kamen noch so reingekleckert und guckten dich an und sagten, oh, der schönste Politiker.
Na, die Damen haben Geschmack, das ist doch ganz eindeutig so. Ja, so.
Ja, also ihr seid gut drauf hier oben auf dem Funkturm, ne?
100 Jahre Funkturm.
Ja.
Deshalb sind wir heute hier. Also ja. 100 Jahre Kim und Klaus haben wir noch nicht. Wir haben auch noch nicht 100 Folgen gemacht,
wir
aber
arbeiten
wir arbeiten dran, ne?
Ja, aber du, das ist jetzt, wir gehen bald in die 5. Staffel und das euch, also dank euch, weil ihr das wirklich hört, weil ihr uns schreibt, weil ihr, ja, das freut uns sehr, sehr, sehr. Ich habe gerade Klaus gesagt, du, ich werde immer auf der Straße jetzt schon angesprochen, auf unseren Podcast. Und das macht mich echt happy. Also das hätte ich auch nicht gedacht, als wir damit angefangen haben.
Nee, ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste ja ehrlich gesagt auch gar nicht, was Podcast ist. Ja, so, ne? So, also bei mir war es früher dann immer noch Radiointerview oder Radiosendung oder so. Aber Podcast hört sich ja erstmal ganz schön an. Ja, dass das dann so läuft, hätte ich auch nicht gedacht. Ne?
Danke dir für dein Vertrauen.
Aber mit Kim kann es ja nur gut laufen. Ne? Bitte sehr.
Warte, ich muss den Moment genießen. Der war gerade so schön. Oh. Wirklich. So, ihr Lieben, wir machen es genau so, wie wir es machen, wenn ihr nicht dabei seid. Wobei ich es eigentlich schön fände, wenn ihr immer dabei wärt. Wir machen ganz normal einen Podcast. Das heißt, Klaus gießt sich was zu trinken ein.
Nur deshalb, weil das ja mit ist und
ja.
Ohne.
Und ich mir danach auch ein Glas. Aber wir.
Da gab es ja mal Champagner beim RBB, aber das ist auch.
Das war nicht der RBB, das war ich. Ach, ich habe den Champagner immer mitgebracht. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal live gemacht, also vor Publikum. Und da habe ich immer Champagner mitgebracht, aber nur Piccolo. Aber wir fragen uns ja dann immer als erstes, weil ihr kennt den Podcast, wie so unsere Woche war. Nun haben wir uns aber tatsächlich 2 Wochen ja schon fast eigentlich nicht gesehen. Ne?
Das ist gar nicht zu glauben. Ich hatte schon Entzugserscheinungen gehabt.
Ruf doch an.
Na, ich konnte dich ja bei Riverboat sehen beispielsweise auch. Ne?
Und dann hast du Jennifer Rush gesehen, ne?
Nee, ich habe Kathi Witt gesehen.
Katharina Witt war letzte Woche und die Woche davor war Jennifer Rush da. Jennifer Rush, die Königin der 80er, Leute. Pass auf, und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil die ist ja meine Ikone aus dem 80er. Das waren ja so Schulter.
Die Stimme.
Nee, das. Aber ich habe so getan, als wäre ich sie. Das war wirklich, also ihr kennt von vielen wahrscheinlich die Geschichte, wenn ihr sie nicht selber auch erlebt habt, dass ihr mit einer Haarbürste im Wohnzimmer gestanden habt, die Musik gehört habt und immer so getan habt, als wärt ihr es selber. So habe ich es auch gemacht mit Jennifer Rush. Und dann stand meine Mutter manchmal mit den Einkaufstüten in der Tür und hat mich erwischt sozusagen. Aber das habe ich mit ihr verbunden. Und dann war ich ein bisschen aufgeregt und dann kam sie und dann lernten wir uns tatsächlich auf der Toilette kennen. Das ist also ein Eisbrecher, besser geht's gar nicht. Das war so und dann habe ich gemerkt, irgendwo sind wir alle gleich.
Was hat sich da abgespielt?
Nee, mal. Wir haben uns beim Händewaschen, um genau zu sein, haben wir uns kennengelernt und das war wirklich toll. Ja, und die kommt jetzt zurück nach Deutschland und da habe ich mir so gedacht, mein Gott, weil alle gefragt haben, wie alt ist die denn jetzt, 65? Und ich finde das ganz, ganz toll, wenn man mit 65 so eine Ikone früher gewesen ist und mit 65 sagt, ich komme nochmal wieder und mache meinen Fans eine Freude.
Und die war ja, glaube ich, auch irgendwie in Berlin, in Deutschland zur Schule gegangen, ne?
Ja, die heißt ja eigentlich Heidi Stern. Die ist die ist in Deutschland groß geworden. Ist ein Fan von Klaus Wowereit, sagte auch, ich soll ihn unbedingt grüßen. Er konnte
Dankeschön.
Sich gar nicht dran erinnern.
Nee.
Nee.
Ja, aber es ist ja super, dass sie sich an mich erinnert. Das ist doch wunderbar.
Ich bin mir ehrlich gesagt aber auch nicht mehr sicher, ob das nicht so amerikanisch war.
Naja, vielleicht. Nein, aber sie hat ja eine deutsche Prägung auch gehabt. Ne?
Wir haben das Interview
Eltern,
auch auf Deutsch gemacht.
Die waren selber Künstler.
Ja,
ne?
Ja.
Ja,
genau.
Schöne
Stimmt.
Vita.
Ja, der Vater, der war Opernsänger.
Mhm.
Ja, ja.
Und die Mutter Pianistin.
Ja,
oder?
Genau. Ja. Ja. Guck mal, was der alles weiß, der Klaus.
Ach, ich habe mich natürlich vorbereitet. Das ist doch. ist ja. doch auch klar.
Hast du wirklich, aber weißt du was, deine Woche fand ich ähnlich interessant, weil wir haben schon Wochen vorher drüber gesprochen, dass du eine Begegnung haben wirst, auf die ich sehr, sehr neugierig war. Und jetzt kannst du das erzählen, weil jetzt ist sie gewesen. Jetzt liegt sie
ja, letzten Montag war ich tatsächlich zu einem Tagesausflug nach München. Die Süddeutsche Zeitung Magazin kam auf die Idee, doch den jetzigen neuen Oberbürgermeister von München, den Dominik Krause, mit mir zusammenzubringen und ein Doppelinterview zu machen in München. Und da bin ich extra dann mit dem Zug dorthin gefahren und dann haben wir uns da im Rathaus getroffen. Und es ist ein ganz sympathischer Mann, der 35 Jahre alt ist und ganz überraschend Oberbürgermeister geworden ist. Der hat die Stichwahl gewonnen gegen den Reiter, der lange Zeit Oberbürgermeister war in München. War ein großer Überraschungserfolg. Und dass München sich einen grünen Oberbürgermeister gewählt hat, finde ich als Sozialdemokrat natürlich schon ein bisschen bedenkenswert. Aber immerhin, also jetzt so und... Der ist auch offen schwul lebend und dann kam natürlich die Süddeutsche auf die Idee, dann vielleicht doch mal ein paar Themen diesbezüglich anzusprechen. Wir haben ein super Interview gemacht, das kommt am 26. Juni, glaube ich, raus. Und ja, dann mussten wir für die Fotos aufs Dach steigen vom Rathaus in den Turm, wo da das Glockenspiel da ist. War ganz eng, musste über so eine wackelige Leiter da hoch und dann haben wir da Fotos gemacht. Und war ein nettes Interview, hat auch so 2 Stunden gedauert. Und dann sind wir noch zum Viktualienmarkt gegangen und dann hat mir noch so 1,5 Liter Bier da ausgegeben und das, und dann bin ich wieder schön zurückgefahren.
1,5 Liter habt ihr euch geteilt?
Nein, ein großes ist 1,5 Liter und dann noch mal einen kleinen dazu. Das hat viel Spaß gemacht.
Weißt du, was ich ganz vergessen habe? Wir beide haben vergessen, dass wir ja noch Fotos aus den 80ern haben.
80ern,
Mensch.
Ja.
Sag mal, wir springen hier, oder ich bin ja gesprungen gerade im Thema. Ja, wir waren ja 80er bei Jennifer Rush. Okay, wollen wir da uns noch mal was angucken?
Ja, natürlich.
Komm, lass uns da noch mal reingehen. Ich finde es nämlich sehr schön, dass ihr hier...
Ja, dieses Bild habe ich extra ausgewählt, damit man weiß, dass mein Champagner-Trinken aus dem roten Schuh nicht erst da begann, sondern schon vorher in den 80er Jahren. Das war im Schulamt Tempelhof, irgendeine Feier. Das war, glaube ich, nicht mein Büro, oder es war das Ausweichquartier. Mein Büro sah eigentlich ein bisschen besser aus. Aber da haben wir auch gefeiert.
Du, vor allem sehe ich also, was sehe ich denn auf dem Tisch? Seht ihr auch den Alf? Da vorne, ganz vorne links im Bild ist Alf. Das war halt die Zeit mit Alf. Dann sehe ich diese Papieruntersetzer für... Käseschnittchen, Tortenspitze heißt es, Tortenspitze. Aber guckt euch mal den Computer an, das sieht ja aus wie so eine Rarität, wie so, antikes Ding.
Ja, ein Schulrat von uns, der hat sich so ein Ding denn dahingestellt, hat es aber überhaupt nie bedient. Aber er dachte, er muss dabei sein. Wenn alle einen haben, muss er auch einen haben. Aber der hat das Ding nie angefasst. Ja, aber sah mal so aus, als ob das so sein tägliches Arbeitszeug ist.
Oh, ich weiß noch genau, wie es klingt, wenn es anging. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwann mal ein Foto von mir kommt. Da war ich ja in der Pubertät in der Zeit. Und da, das ist meine Monatsmarke. Hattet ihr auch eine Monatskarte? Habt ihr vielleicht eine Monatskarte?
Ne? Natürlich.
Und das war, guck mal, aus dem Jahre 87. Das hat damals 26 Mark gekostet. Ich bin mit dem 14er und dem 20er gefahren, das ist oben in Tegel. Wie du ja siehst, auch das U-Bahn-Netz C. Oh mein Gott. Und es war wichtig, ich hatte so Zöpfchen rechts und links, sieht man jetzt nicht. Es war irgendwie keine...
Wie Gretel.
Es war wie Gretel, aber du eine Laune. Mein Gott, die war da so in der Pubertät.
Naja gut, aber beides wird ja bestimmt in so einem Fotoautomaten gewesen sein. Da guckt man immer ein bisschen blöd.
Na, dann warte mal die anderen Fotos ab.
Ach so, Kim Wilde oder so, ja?
Ja, ich sag's dir, mit der Frisur habe ich es ein bisschen wie Jennifer Rush probiert. Aber der Blick war so, das war
halt... Naja, ein bisschen gelangweilt, ne?
Es war eine schwierige Zeit, die Pubertät. Frag mal meine
wie
Mutter.
Wie alt warst du denn da? Wie lange hattest du denn Pubertät?
Ich glaube, ich habe die
Bist
immer noch ein bisschen...
Bist du schon raus?
Nee. Also hormonell hat sich jetzt eine andere Zeit mittlerweile angekündigt.
Ach, tatsächlich, aber vom Verhalten kann ja etwas bewahrt worden sein.
Nee, also ja, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 14,
guck mal
da.
Oh, guck mal, ja, das ist ja ganz in, dass man Bäume umarmt und deshalb so den Wald in sich aufnimmt.
Und mit so einem Stirnband kann ich mich auch noch dran erinnern. Dann sind wir auch mit in die Schule gegangen.
Ich denke, du bist da vom Tennis gekommen, ne? Das sieht so aus, so wie ein Tennisröckchen da und das Stirnband. Ja. Und
du bist mit dem Anzug im Heu und ich mit einem Tennisanzug in der Schule.
Ich musste ja da schon arbeiten, du warst ja noch
Jugendliche. Glaub mir, meine Schulzeit war mehr Arbeit als alles, was danach gekommen ist
in meinem
Leben.
Da.
Ja, also die 80er
das pralle Leben, ne?
Waren, also ich bin froh, dass die 90er dann kamen irgendwann, sage ich euch ganz ehrlich. Also die Pubertät, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wer hatte eine richtig anstrengende Pubertät auch so mit sich, nee, ihr seid alle gut durchgekommen. Na gut, durchgekommen bin ich auch.
Mehr oder weniger, ne?
Du, pass mal auf, ich habe jetzt hier mein Handy in der Hand.
Ja.
Weil wir haben ja auch immer den Anruf, ne, den, mit dem Promi.
Der Promi-Anruf.
Und das ist ja wirklich so, dass wir aus unseren Telefonbüchern privat die Kontakte wälzen und blättern und daher unsere Telefongäste auch immer beziehen. Und diese Woche haben wir jemanden, mit dem du dich auch großartig über Fußball unterhalten kannst. Aber auch über alles andere.
Über alles andere auch natürlich.
Und den mögen wir sehr.
Und wir wollten ihn schon länger haben, also wir waren ja richtig hinter ihm hinterher.
Ja, aber der ist immer in irgendwelchen Flugzeugen. Der hat nie Zeit. Der ist entweder auf dem Weg nach Spanien irgendwie oder nach Prag. Also in Prag lebt er. Und er hatte jetzt eine ganze Weile sehr, sehr viel zu tun, weil nämlich seine Sendung, die er seit 20 Jahren macht, ich glaube 22, Let's Dance, jetzt gerade gelaufen ist, genau. Und dieser Nachwuchskünstler heißt Joachim Lambi und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt schon am Telefon ist.
Hallo, guten Tag.
Ah, hallo, oh. Unser Publikum ist begeistert. Hallo, mein Lieber.
Hallo, Kim.
Hallo, ich freue mich.
Hallo, Herr Wowereit.
Wo bist du gerade? Was machst du gerade?
Ich sitze in Prag, wo ich wohne.
In Prag? Beschreib mal, wo genau? In der Küche, auf der Terrasse?
Nein, ich sitze am Fenster und schaue sozusagen in die Altstadt hinein.
Oh, sehr herrlich.
Wunderbar. Die Gattin ist, glaube ich, aus Prag, ne? Oder?
Ganz genau, aus der Nähe von Prag.
Und wann sprichst du eigentlich Tschechisch?
Ja, 5 Wörter in 10 Reihen so ungefähr. Aber es ist hier relativ entspannt mit Englisch oder mit Deutsch auch.
Sag mal, und fühlst du dich da jetzt schon richtig zu Hause? Wie lange wohnst du da jetzt?
Über 3 Jahre. Das ist so schön hier. Das ist entspannend hier. Ich kann hier alles fast zu Fuß erledigen. Ich muss abends keine Angst auf der Straße haben. Man kann mit der Metro, mit der Straßenbahn fahren, ohne dass man blöd angeglotzt wird. Also das ist richtig angenehm.
Und ich finde so schön, in Prag heißt der Oberbürgermeister Primator. Das ist doch ein Titel, ne?
Ja, natürlich. Also das Rathaus ist so 400 Meter weg hier.
Und wie waren Sie zufrieden mit der letzten Staffel von Let's Dance?
Ja. Sehr zufrieden. Das waren nicht nur tolle Kandidaten, es waren vor allem auch tolle Leistungen und Spannung bis zum Ende.
Das stimmt, die waren ja ganz nah beieinander, die letzten 3, ne?
Ja.
Und du fieberst ja auch richtig mit. Also du machst ja Vorbereitung, Nachbereitung. Also ich beobachte das so ein bisschen. Interessanterweise kann man Joachim übrigens während der Sendung, also ich nehme mal an, eher während den Pausen, kann man dem auch eine WhatsApp schreiben. Du hast mir geantwortet. Ich bin fast aus den Latschen gekippt, weil ich mich so erschrocken habe, dass von dir eine Nachricht kam, wo doch gerade Live-Sendung war.
Ja, also das ist relativ entspannt. Ich muss ja, ich sag mal, so konzentriert sein, wenn die tanzen und wenn wir unser Urteil abgeben. Aber ansonsten ist das dann auch manchmal so ein kleiner Ausgleich, so eine WhatsApp oder eine SMS zu schreiben.
Aber die Kandidatinnen und Kandidaten, die müssen sich ja dann monatelang frei nehmen. Die können doch gar nichts anderes mehr machen, außer tatsächlich Tanztraining.
Die verdienen ja, aber auch sehr gut. Das ist immer so, dass die von sonntags bis mittwochs trainieren. Dann donnerstags haben die Stellproben und Proben im Studio. Freitags ist die Generalprobe und abends die Sendung. Und samstags haben die besonders am Anfang immer einen Tag frei. Da machen die Profitänzer die neuen Choreografien und so weiter. Aber irgendwann die Guten sagen, ich will gar keinen Tag mehr frei haben, wir trainieren jetzt durch.
Wahnsinn! Wahnsinn! Oder sie liegen beim Physio oder im...
auch.
Ne, weil das geht ja alles, das sind ja sowas von ungewohnte Bewegungen. Also da ich meine, Simone Tomalla zum Beispiel...
Ich könnte mir Klaus Wowereit sehr gut vorstellen. Also nicht nur beim Physio, ne? Also.
Ja, dann danke, danke.
Ich könnte mir den auch gut vorstellen.
Ich tanze ja auch gerne, so ist es nicht. Aber ich muss wirklich sagen, das ist mittlerweile so ein Niveau geworden, da würde ich mir das nicht mehr zutrauen. Also das ist, ich finde es toll, ich sehe auch jede Staffel, bin ein großer Fan, aber selber, nee, also das erstmal.
Das ist schon ja hart, das ist wirklich nicht hart, also die müssen da richtig ran und die Wehwehchen kommen dann bei allen, ob jung, ob alt, das ist vollkommen gleich.
Und ich kann mich noch an Heide Sibunis erinnern, wie die schon die Treppe nicht runterkam, ohne Hilfe und dann also doch nach, glaube ich, 2 Sendungen war sie dann auch draußen, aber es war auch Mitleid, dass man sie rausgewählt hat, glaube ich.
Ja, ich glaube, die hat sogar ein bisschen länger durchgehalten.
Die war länger dabei,
Die musste,
Da wurde es ein bisschen unangenehm für sie, was ich auch nicht gut fand. Dann hat eine große Boulevardzeitung sie dann so in Kakerlaken gelegt mit dem Dschungelcamp und so ein bisschen Das fand ich dann noch nicht fair ihr gegenüber.
Aber ich finde das ja sehr klar aufgeteilt, ihr drei Juroren, so von der, also du bist halt der Kritischste. Also und der Bad Guy
ist.
Ja, das braucht so eine Sendung wahrscheinlich. Ist ja ein bisschen auch mit Bohlen, das ist ja auch immer so gewesen. Aber gibt es eine Kritik, die du selber, weil ich weiß, du bist eigentlich ein unglaublich herzlicher Mensch. Und du bist sogar so ein Weichkeks hier und da. Gibt es denn eine Kritik, die du geäußert hast, die du doch gerne zurückgenommen hättest?
Nein, vielleicht sagt man sich, hättest du auch ein bisschen anders ausdrücken können, aber da würde mir jetzt nichts anfallen. Genauso, es hätte auch einen Punkt mehr oder einen Punkt weniger geben können. Aber das ist in einer Live-Show immer. Man macht viel hinterher dann auch, wie man es denkt, was für ein Gefühl da ist. Und ein bisschen vergleicht man die Paare ja auch. Wenn jemand wirklich so top ist und man gibt ihm eine 9 oder eine 10, dann kann man natürlich einem Fußgänger nicht 4 oder 5 Punkte geben. Dann stimmt das Verhältnis nicht.
Ein Fußgänger ist der, der nicht so
tief. Ja, der geht einfach nur ein bisschen spazieren. Sieht also auch alles.
Aber es ist ein riesiger Erfolg. Woran liegt das aus eurer Erfahrung heraus? Ist ja nicht mehr so selbstverständlich, dass die großen Shows alle so toll laufen. Aber Let's Dance ist einfach nach wie vor, wird immer besser. Und ich glaube, die Zuschauerresonanz ist auch sehr groß.
Das liegt, glaube ich, daran, dass wir zum einen live sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und bei uns muss die Mama oder die Oma, die alle gucken bis zur Uroma, den Kleinen, die jetzt mit 6 oder 10 vor dem Fernseher sitzen, nicht die Ohren zuhalten, was da gesagt wird. Das ist alles sauber, das ist alles alles von 6 bis 96.
Naja, die 6-Jährigen sollen dann aber doch um Mitternacht schon im Bett sein, ne?
Die schalten dann um zu Riverboat.
Die können ja dann am nächsten Tag nochmal nachschauen.
Nee, die 6-Jährigen, die kommen dann zu Riverboat. Wenn ihr durch seid, dann kommt. Das ist ja immer so ein bisschen, wenn Let's Dance läuft, dann sind immer alle Talkshows freitags auch gar nicht so glücklich. Das ist so eine harte Konkurrenz. Dieses Jahr ging es wirklich ganz gut für uns alle. Und ich freue mich ja auch, dass du auch jetzt mittlerweile ein Teil unserer Talkgeschichte bist. Du bist ja mein Kollege bei Riverboat.
Jawohl, und wir werden dann im zweiten Halbjahr auch wieder ein paar Sendungen zusammen machen, wo ich mich sehr darauf freue.
Aber wenn jetzt Lambi bei Riverboat ist und bei Kim Fischer, dann liegt es auch nahe, dass Kim Fischer doch mal zu Let's Dance kommt,
genau,
oder?
Ich kann dir beim nächsten.
Haben die Leute jetzt gelacht bei euch? Das
verstehe ich auch nicht.
Da hätten Jubelschreie kommen.
So, eben, ne? Freunde, ich kann dir aber beim nächsten Mal, bringe ich dir mal Röntgenbilder von meinen Hüften mit. Dann hat sich das direkt erledigt, ne? Aus medizinischen Gründen geht es wirklich nicht. Aber wir sind, Joachim und ich, wir sind tanzend in die erste Sendung durchs Riverboat-Studio sind wir.
Na also.
Ja, und wir sind, aber bevor wir getanzt haben, sind wir reingelaufen und dabei bin ich hingefallen. Wirklich, weil auf einmal stand da so ein Ventilator, der stand da noch sonst nie. Und dann bin ich mit meinen High Heels, hallo, und boom, lag ich auf dem Boden.
Ihr Auftritt.
Das ist jetzt auch noch ausgerechnet mit Joachim Lambi, muss mir das passieren.
Ja, alles schön.
Ja, genau. Alles schön. Du sage mal, also dein Leben ist ja wirklich ein sehr, sehr buntes. Deine Töchter, deine Frau, dieses Privatleben zum einen, das andere vom Börsenmakler zum Fernsehgesicht, zum sehr erfolgreichen Fernsehgesicht. Bist du immer so konstant durch dein Leben gegangen? Hattest du immer so Pläne oder hast du dich vom Leben auch mal so richtig überraschen lassen?
Naja, also es hat sich alles durch Zufälle ergeben. Es hat sich durch Zufall ergeben, dass ich am Anfang neben meiner Schule und meiner Ausbildung und meiner Banklehre dann auch getanzt habe und sehr erfolgreich getanzt habe. Das ist immer parallel gelaufen. Und diese Börsengeschichte, die ich zuerst in Düsseldorf und dann am Frankfurt an der Börse hatte, hat das ergeben, dass ich irgendwo eine Show getanzt hat in der Nähe von Düsseldorf in Ratingen. Und dort war der Mann, der Tanzschulinhaber, war Börsenmakler, der gesagt hat, hör mal, hast du nicht Lust, wir suchen jemanden. Und dann kam der Zufall, irgendwann mal hörten wir vom Verband, dass Let's Dance, das Format, das aus England kommt, von RTL gekauft wurde, die Lizenz. Und dann bin ich zu RTL gegangen und habe gesagt, wir haben eure Profitänzer. Wollt ihr da was? Soll ich mal mit euch sprechen? Und so bin ich an den Job von der Jury gekommen, wie die Jungfrau ans Kind. Und alles hat sich irgendwie gedreht. Und mein alter Unterhaltungschef bei RTL, Tom Sänger, hat immer gesagt, Joachim, du brauchst kein Management, weil ich habe kein Management, mache alles selber. Wenn die Leute dich sehen wollen, wenn die Produktionsfirmen oder die Sender dich haben wollen, dann kommen die auf dich zu. Und somit bin ich sehr zufrieden, wie es jetzt seit 2013, wo ich das wirklich nur noch mache, sich entwickelt hat.
Mensch Joachim, ja. Also wo bist du jetzt schon wieder auf dem Sprung oder bleibst du jetzt erst?
Ich muss, was haben wir heute? Haben wir Mittwoch. Am Freitag fliege ich nach Köln oder ich fahre nach Köln, besser gesagt. Und ich habe dann am Samstag die Aufzeichnung der Weihnachtsshow von Let's Dance. Leute, wieso Weihnachtsshow im Juni? Ja, aber Sie müssen eins bedenken, das Studio steht in voller Pracht da und das wäre falsch, das jetzt abzubauen und dann im Dezember für eine Sendung wieder aufzubauen. Das ist nicht machbar.
Verstehe. Dann komm mal gut in Weihnachtsstimmung, mein Lieber.
Ja. Aber nach 5 Minuten ist es durch. Dann sind
schöne Bescherung wünschen lecker. Wir doch. Ne?
Ja.
Ja, danke schön.
Und immer schön artig sein.
Alles Liebe, alles Gute und doch nochmal über Kim bei Let's Dance nachdenken, bitte.
Ja, natürlich, ist schon eingeplant.
Ja, denk eher über Klaus nach. Ich freue mich so sehr, dass das jetzt geklappt hat. Dann mit einem schönen Abendgruß aus Berlin vom Funkturm.
Vielen Dank aus Prag.
Genießt die Zeit und liebe Zuhörer und Zuschauer, genießen Sie es mit Klaus Wowereit und der lieben Kim.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss, Joachim Lambi. Tschüss. So, zum Funkturm. Gäbe es noch einiges zu sagen, mein Lieber, 100 Jahre.
100 Jahre Funkturm, ja. Ehrwürdiges Jubiläum. Und vor allen Dingen, er steht noch, ne? Also das ist ja auch, der Eiffelturm ist älter, war ja auch ein bisschen Vorbild für den Funkturm, aber der ist ein bisschen kleiner ausgefallen. Die Franzosen haben es ja immer ein bisschen größer gerne. Aber es ist ein Symbol und glaube für alle Westberliner vor allen Dingen auch, wenn sie die AWOS hochkamen.
Stimmt.
Aus Westdeutschland.
Das war immer das Erste, was wir gesehen haben. Ne? Und dann wussten wir, ach, wir sind zu Hause. Ja, ging mir auch so, oder? Tatsächlich. So. Immer bei den Eltern hinten im Auto gesessen. Durch das Ganze. Och, da haben die noch geraucht im Auto, meine Güte. Aber wenn wir dann zusammen den Funkturm gesehen haben, dann war, als würde ein Schokoladenkuchen so der flüssige Kern aufgehen. Das war dann Heimat, ne? Zu Hause, ja.
Ja, und ist auch immer mit der Messe verbunden. Hier finden ja dann auch auf dem Messegelände so die traditionellen Messen statt, die wir auch schon seit Jahrzehnten kennen, wie die Grüne Woche beispielsweise oder die Funkausstellung oder jetzt IFA. Oh, guckt mal hier. Das war Antje beim holländischen Stand.
Du siehst aus wie eine Wachsfigur bei Madame Tussauds.
Bei Madame Tussauds, ne? Ja, da kannst du mal sehen. Hier,
nee, das bist du, ne? Das bist du echt,
ja,
meine ich.
Natürlich. Ja, natürlich. Man merkt ja doch, überrascht und gleich von beiden Seiten. Und es war auch immer mit einer der ersten Stände, die man beim Rundgang dann besucht hat. Und war immer erfreulich, weil der Käse schmeckte erstens ganz gut. Und die Mädchen da mit ihren Holzschuhen und in ihren traditionellen Kostümen, das hat schon immer was hergemacht.
Und wie viel Schnäpse musstest du pro Besuch so runterkippen?
Du, an jedem Stand hat ja jeder. Also wir waren immer so 5 Minuten getaktet, weil bei den war immer der Landwirtschafts- oder die Landwirtschaftsministerin auch immer dabei. Da musstest du immer trinken. Und es fing ja schon so morgens um 9 oder 8 Uhr an. Und dann immer diese Schnäpse, ja. So, das war also ein Hardcore, ja. Du musstest immer nur nippen, weil sonst hättest du gar nicht durchgehalten. So, und als Renate Künast, der Landwirtschaftsminister, hier, Ilse Aigner, die jetzt Parlamentspräsidentin Bayern ist, ja, und eventuell Bundespräsidentin wird, werden wir mal abwarten. Aber mit Renate Künast, da hat die denn Alkoholverbot ausgesprochen, hat gesagt, es gibt kein Alkohol. Und dann war der Bauernpräsident da, ja, und der hat auch immer ganz gerne in ihr getrunken. Und dann haben wir das nur durchgehalten, bis, glaube ich, auch zum tschechischen Stand. Und da gab es dann das Bier und dann haben wir uns ein Bier gegönnt. Dann konnte die Künast da sagen, was sie wollte. Wir haben, also nachher hat sie dann auch mitgetrunken. Also. Aber war schon hardcore, ja?
Mein Gott, wart ihr da auch bei der Grünen Woche? Die ganzen Tiere, also da war ja wirklich... Ja,
die Tierhalle, die Blumenhalle noch damals war ja...
Spektakulär, also ich bin da als mit meinen Großeltern...
Ja, ich war mit meiner Mutter und es gab immer ein Theater. Weil meine Mutter hat natürlich aus Kostengründen immer die Schrippen vorher geschmiert und wir Jungs, die da mit... Und wir wollten ja nicht die Schrippen essen, die wir jeden Tag da gekriegt haben, sondern wir wollten ja diese exotischen Sachen oder irgendwas oder so ein Goldbräuler oder weiß ich was. Ja, so, und dann haben wir uns geweigert, die Schrippen zu essen. Dann war die Stimmung schon immer am Boden. Aber wir hielten das durch und als Resultat, dann hat meine Mutter dann doch eingelenkt, dann sind wir zu Aschinger gegangen. Ja? So. Und da gab es die Brötchen sowieso umsonst. und sind da eingekehrt da am Zoo.
Da habe ich noch einen Löffel von Aschinger, weil mein Vater immer Kartoffelsuppe gegessen hat. Was anderes konnten die Jungs sich da nicht leisten und sind da immer hin. Und das hat er dann von einem Freund zu seinem, ich glaube, 40. Geburtstag, hat er einen Löffel eingerahmt geschenkt bekommen als Erinnerung und wie toll er das Leben so gepackt hat und so weiter und so fort. Also fand ich auch, Aschinger war da auch. Aber die Grüne Woche war für uns immer was ganz Besonderes. Also das war exotisch zum einen.
Ein Muss,
das war, da war was los und da ging die ganze Familie hin und es roch auch immer so gut da.
Ja, na, und als regierender Bürgermeister habe ich immer Wert darauf gelegt, dass der letzte Besuch in Südtirol war.
Natürlich.
Und es war so Tradition, denn, und ich habe mich die ganze Zeit auf den Besuch in Südtirol gefreut, dann war da schon das Brett ausgebreitet, da mit Käse, mit Speck und mit Schüttelbrot und weiß ich was, und schöne Südtiroler Weine, ja, so, da war für mich dann immer Ende, ja. Das war also wirklich das Ziel, ja, weil da kommst ja, wenn du da in Pulk bist, ja, und dann Sicherheit dabei und weiß ich, die ganzen Journalisten, das macht wirklich keinen Spaß, ja, aber und jeder will sein Foto haben und zu jedem Land musste hingehen und dann in die Brandenburg-Halle, natürlich dann in die Berlin-Halle und weiß ich was alles. Also da bist du schon beschäftigt, ja, so. Und kriegst aber auch immer so Körbe voll mit Fressalien, so. Dann habe ich extra Mitarbeiter gehabt, der das in Empfang genommen hat und wieder zum Auto gebracht hat und so weiter.
Aber mitgenommen hast du es dann schon nach Hause?
Wir haben es mitgenommen, aber wir haben es verteilt.
Sehr gut.
An Bedürftige.
Natürlich deine Familie, nehme ich an.
Aber hier auch Funkturm, der hatte auch zu Zeiten der Blockade, hatten die ja Scheinwerfer gehabt. Da konnten die dann also auch bis nach Tempelhof rüberstrahlen und dann helfen, dass die Flugzeuge auch sicher gelandet sind. Also dieser Funkturm hat immer eine besondere Bedeutung gehabt.
Und vor allem wäre der fast, glaube ich, gar nicht eröffnet worden, ne? Weil es doch ein paar Tage vorher gab es doch hier einen Brand. Und dann Zweiter Weltkrieg, ach mein Gott, dann stand er hier eine Zeit lang nur auf drei Beinen. Also ich glaube, dieser Funkturm, alle reden immer über den Fernsehturm, aber der Funkturm ist 43 Jahre älter und den haben wir fast so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen vergessen. Aber ich liebe den sehr. Und hier, der Herr hat mir gerade erzählt, seit wann, seit 38 Jahren arbeiten Sie hier? Ja. Seit 38 Jahren. Und kommen Sie doch mal her. Ach, kommen Sie doch mal her. Kommen Sie mal ruhig her. Nur ganz kurz. Hallo, Sie heißen?
Madaleo.
Ja. Und was haben Sie vor 38 Jahren begonnen, hier zu arbeiten? Als was?
Als Kellner.
Und sind Sie mal stecken geblieben im Fahrstuhl? Das ist immer das Erste, was ich mich hier frage.
Passiert auch manchmal, aber nicht so oft.
Und dann?
Nein. Es immer endet gut.
Sehr schön. Und was war, haben Sie, wenn man Sie jetzt so fragt, was war Ihre schönste Erinnerung? Können Sie sowas so schnell sagen? Haben Sie da eine Erinnerung jetzt im Kopf gerade?
Jeden Tag ist schön hier.
Ja, anscheinend, ne? Sonst würden Sie seit 38 Jahren nicht wieder hierher kommen. Was ist denn das Schönste an der Arbeit hier auf dem Funkturm?
Na, die Leute, und ich arbeite gerne mit Leuten und es ist natürlich schön, wenn die Leute auch zufrieden sind. Und ja, jeden Tag ist etwas anderes.
Schön. Ja. Auf die nächsten 38, wa?
Dankeschön.
Dankeschön.
Alles Gute. Ja, 100 Jahre Funkturm, aber wir haben heute auch noch ein anderes Jubiläum.
25-jähriges Jubiläum. Vor 25 Jahren ist ein tatsächlich legendärer Satz gefallen, der nicht nur ein Kultsatz ist, sondern der ein Satz ist, der so viel Gutes an Nachwirkung auch hatte, wie du ja auch immer wieder an Geschichten erfährst von Menschen, die mit diesem Satz, glaube ich, einen leichteren Umgang vielleicht mit ihrer Homosexualität hatten. Da gab es nämlich den berühmten Satz.
Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. 25 Jahre ist das schon her.
Und es hat dir keine Marketingfirma geschrieben, keine Werbekampagne?
Nee, das kam aus dem Bauch heraus. Ich glaube, deshalb war es auch so überzeugend. Hätte auch sagen können, ich bin schwul und da muss ich mich nicht rechtfertigen oder es ist nichts Schlimmes oder weiß ich was. Aber, und das ist auch gut so, das kam aus dem Bauch. Und viele haben sich nachher an dem Wort auch abgearbeitet. Ja, so weiß gar nicht warum, aber jedenfalls war es denn. Und ja, ist ja mal ganz komisch. Man hat mir abgeraten, mich da zu outen auf dem Parteitag von meinen engsten auch Mitarbeitern, so man kann sich das heute gar nicht mehr so vorstellen, es war so eine Stimmung da, naja, wenn der schon schwul ist, ja, aber bitte nicht drüber reden, ne? So war das so, ja, so, oder nach dem Motto, wie der Gemüsehändler, nicht, ich kenne ihn, der ist aber nett, ne, so, aber bloß nicht drüber reden, ja, so. Und es war auch damals, die Journalisten wussten schon, ich war ja Fraktionsvorsitzender und bin mit meinem damaligen Partner auch zu Premieren gegangen, ins Theater oder so gemeinsam, also wer Augen im Kopf hatte, der wusste das, auch ich bin da nicht mit einem Etikett da rumgelaufen, aber das wussten viele, aber es war damals auch so ein politischer Konsens, dass man nicht drüber schreibt, also die Journalisten haben nicht geschrieben. Die haben dann nachher immer im Interview, letzte Frage, weil mal können Sie sich vorstellen, dass ein Schwuler auch regierender Bürgermeister wird, ja, oder dann später auch Kanzler oder so. Da haben sie es immer versucht, aber man hat es dann doch nicht geschrieben so. Gesagt habe ich es im Prinzip, weil ich dachte eher, bis dahin auch ist meine Privatangelegenheit, es geht eigentlich gar keinen was an. Aber mir war klar, nachdem die Regierung ja geplatzt war, unter Leitung von Diebken, CDU, SPD, da war der Bankenskandal, das ging da nicht mehr weiter. Ja, und da ist dann in der Nacht am Mittwoch ist die Koalition geplatzt. Und da am Donnerstag hatten wir Fraktionssitzungen, Landesvorstand, wo ich dann auch nominiert wurde. Es ging alles wahnsinnig schnell, da war auch gar keine Zeit, da irgendwie eine Analyse zu machen. Schade, es dir nutzt dir. Ich hatte so ein Bauchgefühl gehabt, das wird ein ganz komischer Wahlkampf werden, weil nicht nur, dass ich schwul war, war ja ein Tabubruch, sondern auch, dass wir dann mit den Stimmen der damaligen PDS den Diebken abgewählt haben. Das war in West-Berlin ja nur überhaupt der größte Tabubruch, auch bei den politischen Beobachtern von der konservativen Presse und so. Und da war mir klar, das wird ein ganz komischer Wahlkampf werden. Und ich wollte nicht, dass die mich nominieren, ja, denn anschließend sagen, wenn das denn auffliegen sollte, hätten wir das gewusst, dann hätten wir dich ja gar nicht erst nominiert. Da wollte ich mit mir auch einen reinen Tisch machen, habe das hinter verschlossenen Türen gesagt, habe aber auch nicht in dem Moment dran gedacht, da, dass unsere Arbeitsgemeinschaft für Schwule und Lesben gleich in die Szene rennt, noch am Donnerstagabend. Oh, unser Wovereit, der hat erklärt, er ist schwul. Und dann war das am Freitag auf Queer, das ist ein Nachrichtenblock gewesen, da war das dann schon als Meldung.
Und deshalb ist das so groß geworden?
Und dann war am Samstag schon in der Frankfurter Rundschau, war auch gleich ein großer Bericht, hatte ich aber gar nicht gelesen gehabt. Und dann am Sonntag war der Parteitag, wie gesagt, da war die Tendenz, sag's mal lieber nicht, die Bilder wollen wir nicht haben. Und dann kriegte ich aber einen Anruf von meinem stellvertretenden Pressesprecher da, dass der gesagt hat, naja, du musst wissen, dass da Boulevard schon Journalisten abgestellt hat, um da zu recherchieren in der Szene, ob da sich nicht irgend so eine schmuddelige Geschichte finden lässt oder sowas. Da habe ich dann erstmal ein paar Minuten gekocht, habe gedacht, das ist ja eine Unverschämtheit und so. Dann habe ich aber mich entschieden, ich sag's jetzt, da hätte mich keiner mehr von abbringen können. Und das habe ich dann auch gemacht, ne? Und das hat dann die Wirkung gehabt.
Aber ich finde das ja so legendäre Sätze, wie sind die entstanden? Schön, dass du uns das jetzt mal, also du hast dir das zwar überlegt, aber den Satz, die Formulierung, die hast du dir ja gar nicht so konkret überlegt.
Nee.
Ich weiß noch, könnt ihr euch noch daran erinnern, als das, ne? Ich weiß, es wurde sofort bei uns zu Hause, also sofort ein Thema und es wurde auch beklatscht. Also mein Vater hat nicht die SPD gewählt, aber fand das so eine ehrliche Aussage und hat gesagt, jetzt hat er den allen sowieso damit den Wind aus den Segeln genommen. Und ich glaube, das war auch so deine
das
Idee
dahinter.
Das war
dann auch so, ja. Ich habe auch gedacht, da kriegen sie dich nicht mit. Ja. So, also ich meine, man wusste ja nicht, ob das nach hinten losgeht. Ja, das war ja damals, ich war der Erste. Und es hat dann mich auch total berührt, weil ich habe ja danach dann auch viele Briefe und Mails und so bekommen, dass mir Eltern geschrieben haben. Die haben gesagt, Herr Wovereit, herzlichen Glückwunsch. Ich finde es ganz toll, weil jetzt kann ich zu meinem schwulen Sohn oder zu meiner lesbischen Tochter stehen. Auch in meiner Familie, in meinem Nachbarschaft. Wenn das der regierende Bürgermeister von Berlin offenbaren kann, dann kann ich das auch. Das war die eine Seite. Und die andere Seite, dass selbst Betroffene mir geschrieben haben, beispielsweise sage ich immer wieder, ein gestandener 30-jähriger Arzt, ja, der hat auch geschrieben, hat gesagt, Herr Wovereit, jetzt habe ich auch die Traute, in meinem beruflichen Umfeld meinen Kolleginnen und Kollegen das zu sagen. Und das hat mich am meisten bewegt von den Reaktionen, die da waren.
Bis heute übrigens. Bis heute hört man das ja immer noch. Finde ich sowieso wichtig und richtig, dass wir sowieso alle auch ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben laufen und gucken, wo wir auch unterstützen können, wo wir begleiten können. Ich war jetzt gerade in einem Hospiz. Ist jetzt kein so richtig lustiges Thema, aber das Thema gehört einfach zum Leben dazu, dass von der Caritas das Katharinenhaus im Norden Berlins in Reinickendorf, weil ich für die was moderieren werde in der Benefizgala und dann gucke ich mir das immer gerne vor Ort an. Also, und ich glaube, damit haben die gar nicht gerechnet, dass ich wirklich Fragen hatte und wirklich wissen wollte, was braucht ihr eigentlich, womit kann man euch denn helfen? Also, weil Spendengelder sind so wichtig und ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal damit auseinandergesetzt hat. Jeder Mensch, der sich, oder von den Menschen, die sich wünschen, in einem Hospiz zu gehen, das sind nur 5% aller Menschen, die auch einen Platz bekommen. Und es ist so würdevoll da. Und es wird, man hat immer eine falsche Vorstellung, glaube ich. Man lacht da auch und man lebt dort auch. Ja? Es geht auch ums Leben und vor allem auch für die Angehörigen. Und das kann ich nur immer wieder, möchte ich das unterstützen und will das. Das ist so mein Thema. Also ich habe mit ganz vielen Hospizhäusern schon zusammengearbeitet und finde die Arbeit, die die Menschen da leisten, von den Begleitern, die da Sterbebegleitung machen, aber eben auch vom Sozialdienst, Pfleger, Köche, die Küche ist so wichtig da. Ja? Viele haben gar keinen Appetit mehr, aber wenn dann der Essensduft durchs Haus, dann wollen sie doch ein bisschen was. Das ist alles ganz, ganz wichtig. Ich möchte mich dafür ganz doll stark machen und das einfach in die Welt hinaus transportieren und öffentlich machen. Und da bräuchte es eigentlich noch viel, 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 viel mehr Unterstützung, weil das ist wirklich ein sehr würdevolles Gehen. So. Aber ich wollte jetzt nicht die Stimmung, aber es geht ja, das gehört ja auch zum Leben. Ne?
Alles dazu. Und wir haben ja gerade über die Pflegereform auch gesprochen. Gerade Pflegereform ist ja in aller Munde. Und mal sehen, was da rauskommt bei dem Gesetzentwurf, den die Gesundheitsministerin da vorgelegt hat. Das gehört ja auch dazu. Ist für uns alle wichtig. Ja.
Ja. Wir haben, glaube ich, heute auch euch Fragen mitgegeben, beziehungsweise Bögen, auf denen ihr Fragen an uns stellen konntet. So.
Liebe Kim, hast du in nächster Zeit noch einmal vor, an deiner Gesangskarriere zu basteln?
Ja.
Oder ist noch einmal ein Album zu erwarten?
Nein. Ich glaube, heute macht man gar keine Alben mehr so in dem Sinne. Aber ich singe überall und immer wieder. Und mit Peter und Ulf von Rosenstolz, die sind ja mir auch sehr wohlgesonnen. Wir arbeiten auch zusammen. Und ich mache so Bühnenprogramme, da singe ich. Und also die Musik, die wird immer, immer, immer ein Riesenteil von mir bleiben. Ich habe eine sehr schöne Frage. Würden Sie einen Bungee-Sprung vom Fernsehturm machen? Wer würde es eher tun?
Ich glaube, da sind wir uns einig.
Nö, also keiner, oder?
Nee, eben, da sind wir uns einig.
Aber deshalb finde ich ja die Nachfrage so schön. Wer würde es wohl eher tun? Also nehmen wir mal an, wir müssten.
Na, du bist ja jünger, also du musst da noch mehr Energie haben, also deshalb du natürlich.
Ja, da hat er recht.
Nicht? Und ich würde zugucken.
Ja.
Vor allen Dingen mit Höhenangst, ja, ein Bungee-Sprung vom Funkturm. Das wollen wir denn doch wirklich mal sehen, ne? So, also.
Hast du schon mal irgendwas gemacht, wo du dich richtig überwinden musstest?
Na, dauernd, aber solche Sachen, glaube ich, ja, würde ich jetzt nicht mehr machen, nein. Noch wo nicht? Verbringt ihr euren Sommerurlaub?
Also, ich werde ihn auf Rügen starten. Ich habe so eine Mädchengruppe mit Vera Entwehen und ihrer Frau und einer Freundin noch. Wir machen immer Fahrradtouren und das ist immer sehr, sehr lustig, weil wir das auch alles mitfilmen und da freuen wir uns. Dann besuchen wir Judith Rakers, die hat da ihre Farm, glaube ich, ist es mittlerweile, mit Hühnern und Pferden und Gemüse und so. Machen wir ein kleines Grillerchen. Und ich habe Wolfgang Lippert versprochen, dass ich mir einmal Störtebeker angucke. Das ist ja so richtig meins, weißt du, so Pferde und so. Aber er hat mir versprochen, dass die Pferde da nicht leiden.
Aber nehmt ihr denn normales Fahrrad oder schon mit technischer
bist du gemein?
Unterstützung.
Er weiß es natürlich. Nee, wir sind E-Räder, E-Bikes.
Sie hat irgendwann mal so stolz gesagt, dass sie 30 Kilometer gefahren ist. Dann wieder nach 30 Kilometer immerhin, ne? Aber
ne? Ihr müsst euch vorstellen, wir sind bei einer Fahrradtour sind wir hunderte von Kilometern gefahren und auf der letzten Fahrradtour 30 insgesamt. Das war nicht gut geplant, weil da waren wir direkt am Strand und dann war es hier schön und dann war es da schön und dann haben wir es geschoben. Naja, wir haben dieses Jahr haben uns ein bisschen mehr vorgenommen. Klaus.
Aber noch mit Hilfsmitteln.
Auch mit Hilfsmitteln. Die kannst du aber auch ausstellen.
Na, machst du das?
Natürlich. Doch,
können diese Augen lügen?
Doch, das mache ich schon ab und an. Ich bin ja auch wieder richtig in Shape. Ich bin richtig sportlich wieder.
Na bitte.
Ja.
Also ich werde meinen Sommerurlaub auf dem Golfplatz verbringen. Das mache ich sowieso gerne. Und ich fahre im Juli vielleicht mal dann noch eine Woche nach Spanien. Gute Freunde besuchen. Aber sonst finde ich es in Berlin immer ganz schön im Sommer.
Ja, genau.
Dann ist
Sommer
die Stadt
in
ein bisschen
Berlin,
leerer.
Find ich herrlich.
Und du kriegst auch Platz im Restaurant und sowas. Also oder eher mal. Nö,
ja.
Also ich bin gerne in Berlin im Sommer.
Ich hatte letzte Woche die letzte Sendung, Riverboat vor der Pause jetzt und heute ist ja eine Zusatzfolge, die wir von unserem Podcast machen, dann ist da auch erstmal und passenderweise reißen sie gerade bei mir die Straße auf. Also wo ich jetzt mal ein bisschen ausschlafen könnte, fangen die morgens um 6 an, die Straße aufzureißen, aber mein Gott. So, wenn bei Ihnen zu Hause die Tür hinter Ihnen zufällt, gibt es da auch mal Schlabberlook-Jogginghose oder besitzen Sie gar keine? Schöne Frage. Du ja. Und eine Jogginghose.
Na, warum denn nicht?
Habe ich noch nie gesehen.
Na, das sollst du auch nicht sehen, das ist ja für zu Hause.
Ist ja hinter der Tür,
meine,
ja.
Na, ja. Also ich sag mal, draußen muss ich damit nicht rumlaufen, ja. Aber ich gehe auch im Sommer in kurzen Hosen, selbstverständlich, natürlich. Na, und bequem, ja, wenn da kein Besuch kommt oder sonst was, dann ist das doch normal, ne? Du sollst ja auch schon so gesehen worden sein.
Mein Leben ist eine Jogginghose.
Die geht ja mit Lockenwickler auf
heute
den Hundgassi,
wieder.
Ja, so,
also. Ich habe vorhin im Badezimmer, ich wollte mich ein bisschen hübsch machen für euch und schüttel das, also er hat vergessen, dass das Make-up schon offen war und will es nochmal schütteln und schießt es einmal quer durchs Badezimmer und über das Sakko, was ich eigentlich anziehen wollte. Und dann hatte ich keine Zeit mehr, mir die Lockenwickler rauszuholen und bin mit Lockenwicklern dann durchs Treppenhaus, über die Straße zu meinem Auto, ins Auto hier und ich bin auf dem Fahrradweg dann hierher gefahren, weil ich viel zu spät gewesen bin. Also sollte ich euch überholt haben, Entschuldigung. Rechts und bin dann mit den Lockenwicklern in den Sender. Ja, das stimmt. Aber mich kennt man auch fast nur noch mit Lockenwicklern.
Das ist so amerikanisch, ne? So ein bisschen.
Plus Jogginghose halt.
Alles, ne?
Ja.
Ja.
Wieso nicht? Genau. Schöne Frage. So, ich habe noch was.
Elegante Stadt Berlin, sage ich dazu noch.
Oh ja. Ich glaube, dass Karl Lagerfeld das heute nicht mehr sagen würde mit der Jogginghose. Wie war das, wer eine Jogginghose trägt, hat sein Leben nicht im Griff? Das denke ich manchmal. Aber das hat mit der Jogginghose nichts zu tun.
Das hat damit nichts zu tun, nein. So, du hast auch noch eine Frage.
Ja, möchtest du vorlesen oder soll ich?
Also, da brauche ich jetzt die Brille, haben wir die gleiche? Nö.
Kleidet ihr euch selber ein? Nee, ich leg dem Klaus immer die Sachen vorher raus. Oder gibt es einen Stilberater? Ah, ja, also für die Sendung habe ich tatsächlich eine Stylistin, das ist die Sabine. Die kauft immer alles ein. Und in welchen, bei dir?
Na, wir sind hier beim RBB, also mit Garderobier und Stilberatung und so. Das leistet sich der RBB für uns jedenfalls nicht.
Nee,
aber wir kommen auch so noch zurecht.
Ich finde, dass du immer super aussiehst. Ach, ich gebe mit dir richtig gerne an. Wirklich, also mit dem Zug fahren, boah. Da gebe ich auch mit dir an. Also,
ach so.
Ja, ich finde, dass du einfach richtig, also da hatten die Damen schon recht, du bist schon sehr attraktiv.
Was ist euer Lieblingsrestaurant und euer besonderer Ort in Berlin? Das sind so die Fragen, die man ja gerne hat. Das Funkturm-Restaurant natürlich.
Also ich mag sehr gerne den Lietzensee. Da habe ich auch am Kaiserdamm habe ich früher gewohnt. Da bin ich sehr gerne mit meinem Hund. Heute war ich im Grunewald. Da waren aber auch sehr viele Wildschweine, haben wir auch getroffen.
Leben Sie noch?
Fritzi beruhigt sich jetzt noch. Ich bin gerne im Wald. Ich würde sagen, der Wald ist mein Lieblingsort hier in Berlin.
Ja, Lietzensee, das finde ich auch gut zum Spaziergehen. Oder eben auch, was für mich so ein Platz, den ich sehr gerne mag, ist der Viktoria-Luise-Platz.
Ja, der ist sehr schön. Ja.
Der ist auch gelungen da.
So, und jetzt nur noch abschließend. Ich krieg's ja immer wieder mit. Mal wirst du gehandelt als vielleicht dann doch Kultursenator. Oder jetzt hat, glaube ich, jemand nochmal, ach, Mensch, Bürgermeister, ach, guck. So ein Comeback, so ein kleines, so ein, kannst du dir gar nicht vorstellen, ne? So ein politisches.
Naja, also ich sehe auch immer nach Amerika, guck mal, der Trump eben. Wird jetzt 80.
Ja.
Also, ja, da
Herr Wickert,
Herr Wickert, 85 Leute jetzt regierender Bürgermeister werden.
Der Bruder von Ulrich Wickert. Das ist der Bruder von Ulrich Wickert, der mitkandidieren will jetzt als Bürgermeister.
Also deshalb sage ich mal, für mein Revival fühle ich mich dann noch zu jung. Und ansonsten kann ich aber alle beruhigen. Es ist auch schön, das von außen zu betrachten. Und es wäre für alle Beteiligten, wenn ich jetzt zurück... Ich werde jeden Tag fast darauf angesprochen, kommen Sie bloß wieder zurück. Da sage ich, das wäre für alle Beteiligten nicht gerade erfreulich. Weil ich würde mich mit allen kloppen und die sich mit mir. Also, weil ich könnte da vieles nicht mehr ertragen, was da zurzeit Sache ist. Also deshalb, alles hat seine Zeit und es sind jetzt neue Generationen, jüngere Generationen da. Und die wissen sowieso alles besser. Und dann sollen sie es auch machen.
Ah, ja, aber wir müssen es dann ausbaden. Also so ganz, so sehe ich es nicht. Aber ich habe dich...
Du hast ja noch die Wahl.
Ich habe die Wahl, genau.
Was ist denn mit
wir
dir?
Haben die Wahl. Ich als Bürgermeisterin.
Natürlich, die Stimme des Volkes.
Ja, ach Gott, ja, Kinders, nee. Ja, das stimmt allerdings. Ich wäre die Stimme des Volkes, ja. In der Tat. Aber ich wäre so streitbar. Nee, im Gottes, ich würde das ja gar nicht, das würde ich ja nicht ertragen. Ich bräuchte ja hier Nervennahrung, sofort Vitamin B. Und
alles.
Und keiner würde es mit mir auch aushalten. Das könnte natürlich nicht gut kommunizieren.
Vitamin B in der Politik ist schlecht.
Ist gar nicht so schlecht.
Doch, Vitamin B heißt immer Beziehung.
Ich weiß, das habe ich mir schon gedacht, dass das... So, ihr Schnuckelhasen. Also das ist jetzt eigentlich, wir könnten jetzt natürlich noch einen Flickflack machen, den hat der Klaus auch noch einstudiert, den hat er lange geübt, den möchte er jetzt gerne noch vormachen.
Aber das konnte ich selbst in meinen jungen Jahren nicht, ja. Aber du bestimmt. Ne?
Ich kann Spagat.
Du kannst
dann
Spagat, alles hier so.
Aber das machen wir in der nächsten Folge.
Da sind wir doch drauf gespannt, ne? Ja. Also verabschieden Sie auch in die Sommerpause.
Machen Sie sich einen schönen Sommer, bleiben Sie alle schön gesund. Und bleiben Sie so ein bisschen so wie die beiden hier in der ersten Reihe, die ganze Zeit Händchen halten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das finde ich sehr schön. Das machen meine Eltern auch.
Oh.
Und damit möchten wir uns auch verabschieden. Tschüss. Schönen Sommer.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888. Jetzt auch zu sehen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr im RBB-Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Es war einmal, lange vor Instagram und WhatsApp, in einer Zeit, in der CDs noch heilig waren und Poster an den Wänden im Schein von Lavalampen angebetet wurden. Hier bestimmte eine Macht, wer Prinz und Prinzessin sein durfte.
Die Bravo war unsere Pop-Bibel. Was in der Bravo war, war Gesetz.
Eine Zeitschrift, die über Jahrzehnte Millionen von Jugendlichen verzauberte und lenkte.
Bei Bravo war es ganz wichtig, dass wir Acts aufbauen. Und dafür haben wir natürlich aber auch Forderungen gestellt.
Ich glaube, dass die Bravo uns auch geschadet hat.
Bravo. Headlines, Hypes und Herzschmerz. Die neue dreiteilige Videodoku-Serie. Jetzt in der ARD-Mediathek.